Hello!
Oh mein Gott, wir haben gleichzeitig zwei,
oh mein Gott, das war
zwei Weiberspeckfrauen und ein Gedanke. Das war wirklich nicht abgesprochen.
Krass, wow, ja. Hello und herzlich willkommen zu unserer Fasnachts-Episode. Woohoo!
Ja, hello, Alaaf und was auch immer ihr da draußen sagt. Es ist Rosenmontag und wir bringen euch heute eine spannende Karnevalsfolge. Und ihr könnt das nicht wissen, aber wir werden es euch verraten. Ich hasse Fasching oder Fasnacht oder Karneval oder was auch immer. Ich hasse alles davon und deshalb finde ich die Vorstellung, eine Karnevalsfolge zu machen, richtig witzig.
Hm.
Weil es eigentlich gar nicht, ich hätte nicht gedacht, dass wir das machen. Aber here we go. Und ich glaube, es wird eine richtig coole Folge, denn das Thema ist nicht einfach nur Fasching, das könnte ja jeder.
Ja, Anfänger.
Ja, puff. Nein. Wir sprechen heute über den Karneval in Venedig.
Oh, yes.
Mhm.
Das wird eine richtig coole Folge.
Das wird so cool. Und das ist so was ganz Besonderes und was einfach Spektakuläres. Aber bevor wir mit dem Thema beginnen, eröffnen wir natürlich unsere Teerunde, unser Teestübchen oder unser Weinstübchen, je nachdem. Was trinkst du denn heute, Magdalena?
Ja, ich bin heute eher im Weinstübchen angesiedelt. Ich habe mir gerade einen leckeren Rosé eingeschenkt. Den werde ich genießen, weil ich komme ja aus der Gegend von Mainz. Da feiert man ja auch Fasnacht. Das ist ja eine der Fasnachtshochburgen in Deutschland. Und in der Gegend ist es ja unser, ich wollte gerade traditionelles Essen sagen, wie heißt denn das? Unsere Spezialität zu essen ist ja Weckwurst und Woi. Und Weck und Wurst habe ich leider nicht, deswegen gibt es halt nur de Woi. Aber es reicht.
Aber man muss sagen, wir nehmen heute auch nicht morgens auf oder so.
Also. Nein. Wir haben es extra auf nachmittags gelegt.
Genau. Extra für den Wein.
Genau. Cheers. Was trinkst du heute?
Ich habe keinen Wein. Oder ich hätte sogar Wein. Aber ich habe nicht dran gedacht. Ich bin leider nicht so schlau wie du. Ich trinke heute einen leckeren Tee. Und zwar die italienische Limone. Die hatte ich ja auch schon bei den Gucci-Folgen. Und ich dachte, wenn wir heute wieder nach Italien gehen, dann trinke ich italienischen Tee. Und der ist sehr lecker, also. Ja, aber wenn ich mir so meine Notizen anschaue, wäre ein Wein vielleicht auch nicht so schlecht gewesen. Aber heute bleiben wir erstmal in Italien und sprechen mit euch über das wunderbare Festkarneval. Und wusstest du, Magda, oder wusstet ihr, dass es Vorläufer des Karnevals in allen möglichen Kulturen schon vor langer Zeit gab?
Natürlich, als Mainzerin wusste ich das.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, eigentlich witzig, dass ich, Pauline, aus dem Partnerland, dir, Magdalena, aus Mainz, irgendwas über Fasnacht erzähle. Aber naja.
Du erzählst es ja nicht mir, du erzählst es ja auch den Zuhörern.
Genau, das und die kommen Wichtige. Vielleicht.
Also nur weil ich es schon weiß, brauchst du es ja nicht erzählen.
Vielleicht kommen die ja auch aus so Faschings-Nicht-Hochburgen wie ich.
Das wäre cool. Das könnt ihr uns tatsächlich entweder mal auf Instagram oder tatsächlich auf Apple Podcasts oder auf Spotify kann man ja jetzt auch bewerten und Kommentare schreiben. Da könnt ihr uns vielleicht mal dazu schreiben zu dieser Folge. Wo kommt ihr genau her? Wenn ihr aus einer Fasnachtshochburg kommt, dann hello. Ich hoffe, der Wein schmeckt. Ja, lass uns das auf jeden Fall gerne mal wissen.
Ja, denn wie gesagt, Magda kommt aus einer Fasnachtshochburg, ich überhaupt nicht, deshalb kenne ich mich damit überhaupt nicht aus, aber umso interessanter, ein bisschen was zu erfahren. Denn diese Vorläufer fanden nicht in Mainz statt und auch nicht in Köln, sondern wo ganz anders. Es gibt nämlich zum Beispiel eine altbabylonische Schrift aus Mesopotamien aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Und diese Schrift berichtet über ein Fest, das kurz nach Neujahr stattfand und bei diesem Fest wurde eine symbolische Hochzeit einer Gottheit gefeiert und diese Hochzeit wurde eben 7 Tage lang gefeiert, in der Zeit wurde auch nicht gearbeitet und gar nichts, also es gab nur die Feierei und es gab auch keine Standesunterschiede zwischen der Bevölkerung mehr, alle feierten miteinander, alle hatten Spaß miteinander und genau diese fehlenden Standesunterschiede, also dieses standesübergreifende Feiern, sag ich mal, ist ja eines der großen Eigenschaften von Fasching. Und solche ähnlichen Feste gab es auch in anderen Kulturen, wie zum Beispiel bei den Griechen und bei den Ägyptern und auch bei den Römern. Und da wir ja heute über Venedig sprechen, ist dieses römische Fest natürlich besonders interessant für uns. Denn es gab früher ein Fest, das der griechische Autor Lukian im 2. Jahrhundert nach Christus folgendermaßen beschrieb, Zitat, es ist mir nicht gestattet, etwas Ernsthaftes oder Wichtiges zu tun, sondern bloß zu trinken, zu lärmen, zu scherzen und mit Würfeln zu spielen, Festkönige zu wählen, die Sklaven zu bewirten, nackig zu singen und mit Ruß bestrichen in einen kalten Brunnen getaucht zu werden.
Das klingt nach Spaß, würde ich sagen.
Ja, hört sich an wie ein normaler Ausdruck.
Ja, wo du recht hast. Und im Römischen Reich wurde nämlich Ende Dezember immer die Saturnalien gefeiert. Das ist ein Fest zu Ehren des Gottes Saturn. Und Saturn war ja hauptsächlich eben der Gott des Ackerbaus. Und so waren die Saturnalien ursprünglich praktisch so eine Art Erntedank, wenn man so will. Also es wurde eben diese Aussaat und die Ernte gefeiert und gedankt. Und in dieser Zeit waren dann alle öffentlichen Einrichtungen geschlossen. Also es gab keine Politik mehr, die gemacht wurde. Es gab keine beamtlichen Behördensachen, die in der Zeit geregelt wurde, gar nichts. Es wurde nicht gearbeitet und für diese Zeit waren dann eben auch die Standesunterschiede zwischen Sklaven und ihren Hausherren aufgehoben und also man hat eben miteinander gefeiert und oft wurde sogar so spielerisch und ironischerweise umgedreht, also dass dann für einen Tag eben der Hausherr den Sklaven bewirtet hat und so weiter. Es wurde auch ein Saturnalienfürst gewählt oder der hatte auch noch einen anderen Namen, und zwar den Rex Bibembi, also das heißt auf Deutsch der Trinkerkönig. Also ein sehr passender Name. Und der wurde eben gewählt und hat dann dem Volk ein Ständchen gebracht. Es wurde unglaublich viel getrunken. Ich meine, wenn sogar ein Trinkerkönig gewählt wurde, kann man sich vorstellen, wie viel getrunken wurde. Es wurden richtige Orgien gefeiert, kann man echt so sagen. Und Senatoren haben dann auch ihre Toga abgezogen. Also die Toga war ja ihr Standessymbol. Und haben stattdessen so legere Hauskleidung angezogen, die eigentlich nur daheim normalerweise getragen wurden. Und haben den Pileus aufgezogen. Das ist so eine Filzkappe, die eigentlich freigelassenen Sklaven gehörte. Und um eben, weil ich habe ja gerade eben schon gesagt, oft haben sie so die Rollen so ein bisschen ironischerweise umgedreht. Und ja, so als Scherz haben sie dann eben ihre Toga abgezogen und haben diese Kleidung angezogen, die legere, und haben dann diesen Filzhut aufgezogen. Und ich würde sagen, viel Alkohol, ein gewählter Fürst, also es gibt ja heute auch den Faschingsprinz oder wie er heißt, standesübergreifendes Feiern, Schlüpfen in andere Rollen, klingt schon irgendwie vertraut, oder?
Ja, sehr.
Ja, würde ich auch sagen. Also inwieweit diese alten Feste, die es damals gab, wie eben zum Beispiel die Saturnalien, diesen Faschingsbrauch, den wir heute kennen, beeinflusst haben, lässt sich heute so ein bisschen schwer klären. Also es gibt auch Historiker, die sagen, die Saturnalien sind eher so ein Vorläufer von Weihnachten, weil sie ja eben auch Ende Dezember stattfanden und man sich auch gegenseitig beschenkt hat. Und wie wir auch schon in unserer Special-Folge über Wann ist Weihnachten gehört haben, wurde Weihnachten von der Kirche ja auch absichtlich an diesen Ort, an diesen zeitlichen Ort gelegt, um eben so heidnische Feste auch zu bekämpfen und so den Rang abzulaufen. Und deshalb gibt es eben viele Historiker, die denken, aus den Saturnalien hat sich eher so eine Art Weihnachten entwickelt. Aber es gibt auch viele Historiker, die denken, nee, das ist eher so ein Vorläufer eben von Karneval, wie wir ihn heute kennen. Aber ich denke so oder so, es ist schon sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube schon, dass das spätere Faschingstreiben sehr inspiriert hat, sagen wir es mal so.
Ja, natürlich. Also man hat, ich meine, ich kenne es ja aus Mainz, man hat ja auch da schon sehr, sehr lange Zeit Fasernacht gefeiert. Und dann entstanden halt im Laufe der Jahrhunderte natürlich immer wieder neue Bräuche, die wir heute natürlich auch als historische Bräuche ansehen, aber die eben im Laufe der Zeit dazugekommen sind. Ja. Wie zum Beispiel eben das Prinzenpaar und solche Sachen. Oder die ganzen Garden, die wurden, also gerade die Geschichte von Mainz und Köln, wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal eine Folge auch speziell darüber machen, weil da bin ich ja der absolute Spezialist, gell? aber ja, also nur, dass ihr das wisst, es ist tatsächlich heute, hat ja Pauline schon gesagt, schwer sich vorzustellen, inwieweit es tatsächlich übereingeht. Aber was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass alle diese Bräuche, die wir heute von Karneval in dem Fall jetzt kennen, historische Bräuche sind, die natürlich auch immer mit der Geschichte des Ortes zu tun haben.
Ja, also genau.
Also Köln hat wieder andere Bräuche, Mainz hat wieder andere Bräuche, Karneval in Venedig hat natürlich auch eigene Bräuche, die alle im Laufe der Geschichte entstanden sind. Irgendwann.
Genau, und gerade eben so im Verlauf des Mittelalters haben sich, wie Magda auch gerade gesagt hat, so vielerorts alle möglichen Faschingsfeierlichkeiten oder die Vorläufer von Faschingsfeierlichkeiten eben entwickelt und auch sich gegenseitig inspiriert und so weiter. Und ich meine, der Gedanke hinter Fasching, den haben wir ja vermutlich alle schon mal gehört. Also man will ja eben diesen dunklen Winter hinter sich lassen und die Kälte hinter sich lassen. Und man sieht es auch in vielen Gebieten heute noch, dass es oft so symbolische Kämpfe zwischen hell und dunkel, zwischen warm und kalt, Winter und Frühling und so weiter eben gibt. Und natürlich auch einer der großen Gedanken von Fasching, das letzte Hurra vor der Fastenzeit. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Und daher stammen ja auch die Namen. Also Fasching, das Wort Fasching, kommt zum Beispiel vom mittelhochdeutschen Wort Faschank, also Fastentrunk. Denn in der Faschingszeit wurde ja so der letzte Alkohol getrunken vor der Fastenzeit. Da darf man ja keinen Alkohol trinken. Und Fastnacht bezeichnet eben auch genau das, die Nacht vor der Fastenzeit. Und Karneval, darüber reden wir ja heute, der Karneval von Venedig, stammt wahrscheinlich vom lateinischen carne levare ab, also Fleischwegnahme. Obwohl ich das jetzt auch schon oft gehört habe, dass es vom lateinischen carne vale, also so viel wie Fleisch, leb wohl, abstammt. Ich meine, ist ja beides auch relativ ähnlich. Denn der Sinn bleibt ja der gleiche. In der Fastenzeit gibt es kein Fleisch. Und deshalb carne vale, also Fleisch, leb wohl. Und daher stammt eben der Karneval. Und wie Magda ja auch gerade gesagt hat, für nächstes Jahr ist die Faschingsfolge schon geplant, denn da sprechen wir lang und breit über die Geschichte von Karneval und darauf freuen wir uns sehr. Und nicht enttäuscht sein, ich meine, wir sind auch ein bisschen enttäuscht, wir hätten gerne dieses Jahr schon drüber geredet, aber wir haben so viele Folgen zur Zeit vorzubereiten, ihr könnt euch auf so viel freuen die nächsten Wochen. Deshalb hätte es jetzt leider den Rahmen gesprengt. Aber wir wären ja hier nicht bei Weiberspeck, wenn ich nicht in einer Folge eine andere Folge in der Zukunft anteasern würde.
Deshalb ich wollte gerade sagen, das ist ja mittlerweile schon genauso wie, heute wird es eine kurze Folge. Running Gag des Jahrtausends.
Ja. Ja, also mindestens einmal musste ich erwähnen, dass wir noch irgendwann demnächst auf dieses Thema nochmal zu sprechen kommen. Aber das ist wirklich versprochen. Für nächstes Jahr Fasching haben wir schon die Faschingsfolge geplant und da reden wir dann lang und breit über die Geschichte von Fasching. Aber so viel schon mal zum Ursprung des Karnevals in Venedig. Und ein Karnevalsfest in Venedig selbst wird das allererste Mal in den Chroniken des Dogen Vitale Fallier im Jahre 1094 erwähnt. Also schon vor langer, 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 langer Zeit. Und ungefähr in dieser Zeit wurde dann auch das erste Mal ein Karnevalsumzug erwähnt. Und zwar im Rahmen eines Verbotes, der damit einherging, denn ein Dokument berichtet darüber, dass es damals üblich war, dass junge Typen, junge Burschen, wie es immer so schön genannt wird, in ausgeblasenen Eierschalen Rosenwasser gefüllt haben und damit Frauen abgeworfen haben. Manchmal waren es aber auch faule Eier. Und das wollte man eben verbieten und dieses Verbot ist einer auch der ersten Karnevals Erwähnungen in Venedig, die sich eben finden lassen. Also ist schon sehr, 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 sehr lange her. Ich meine 1094. Das ist wirklich eine lange Zeit. Aber
das ist schon sehr, sehr
lange. Damals war Karneval natürlich noch nicht so wie heute. Und es hat man
nicht? Ist man nicht in billigen Satin und Samtstoffen rumgelaufen und hat sich die Hucke vollgesoffen und dann an den Dom gekotzt?
Noch nicht.
Erstaunlich.
Also man muss natürlich sich immer klar machen, das hat sich ja über die Jahrhunderte auch verändert. Also da kam ja viel dazu, viel hat sich verändert. Aber Karneval in Venedig war früher wirklich unfassbar spektakulär. Also die Karnevalszeit, die richtige Karnevalszeit, fand statt vom Stephanstag am 26. Dezember bis zum Aschermittwoch. Und in der Zeit war in Venedig wirklich einiges los. Also das kann man sich heute, glaube ich, kaum noch vorstellen. Es ist wirklich verrückt gewesen. Also die ganzen Monate über gab es dann eben schon Feste, Feiereien und alles Mögliche in Venedig. Aber der richtige Start des Faschingsfestes, also da ging es dann so richtig, richtig, richtig ab, war der schmutzige Donnerstag, also der Donnerstag vor Aschermittwoch.
Und Altweiber-Donnerstag.
Genau, Weiberfastnacht.
Bei uns zumindest, also daher kennen es vielleicht einige von euch.
Ja, genau, Weiberfastnacht. Dazu habe ich auch mein Favorite Fact später. An diesem Tag, also an dem schmutzigen Donnerstag, wurde in Venedig auch dem Sieg des Dogen über den Patriarchen von Aquileia gedacht. Und dieser Sieg fand eben an einem schmutzigen Donnerstag im Jahre 1162 statt. Und in den folgenden Jahren und Jahrhunderten wurde dann eben immer am schmutzigen Donnerstag diesem Sieg gedacht. Und deshalb war es eben auch gang und gäbe, dass der Doge gemeinsam mit dem ganzen Senat und all den Politikern ebenfalls an den Faschingsfeierlichkeiten teilnahm. Also man hat eben auch das, was wir vorhin schon gesagt haben, eins dieser großen Charakteristika von Fasching, dass es eben eigentlich keine Standesgrenzen mehr gibt, sondern alle feiern miteinander, alle haben gemeinsam Spaß. Und Spaß gab es eine Menge, also davon konnte man gar nicht genug haben. Die Straßen waren voller Stände, es gab lauter Artisten, die Sachen aufgeführt haben, es gab super viele Attraktionen, es gab überall Akrobaten, es gab Seiltänzer, an jeder Ecke waren Wahrsager, die den Menschen etwas über ihre Zukunft verrieten. Es gab überall Theaterschauspiele zu bewundern, also sehr beliebt war zum Beispiel auch das Marionettentheater auf dem Markusplatz. Es gab Feuerwerke, exotische Tiere wurden ausgestellt, zum Beispiel Nashörner. Es wurde den ganzen Tag und die ganze Nacht getrunken, gegessen, gefeiert. Menschen haben menschliche Pyramiden gebildet in den Kanälen. Also crazy. Und 1548 kam dann auch eine große Attraktion dazu, die wir auch heute noch kennen, und zwar der Engelsflug. Beim allerersten Mal kletterte ein Artist mit einem Seil auf die Spitze des Campanile, also auf den fast 100 Meter hohen Markusturm. Und von dort aus warf er dann Blumen in die Menge und danach ist er auf einem Seil zum Dogenpalast hinübergelaufen. Und den Engelsflug, dazu hören wir bestimmt nachher bei Magda auch noch was, denn das kennen wir ja auch heute noch. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das existiert einfach schon seit 500 Jahren, ist das nicht verrückt? Mhm. Super cool. Und so ging es dann eben tagelang, also die Stadt war wirklich außer Rand und Band. Und am Faschingsdienstag trafen sich die Menschen dann ein letztes Mal und feierten gemeinsam. Und am Ende verbrannten sie dann gemeinsam eine große Strohpuppe. Und diese Strohpuppe stand symbolisch für die Sünden des vergangenen Jahres. Und das hat man dann eben verbrannt. Und ich glaube, es stand eben auch symbolisch für den Winter. Und das war dann vorbei. Um Mitternacht läutete dann die Fastenglocke. Und dann war der Karneval endgültig vorbei. Und die Fastenzeit hatte begonnen. Also ihr könnt euch vorstellen, das war wirklich ein Riesentrara. Und ich stelle mir das so cool vor. Ich meine, die haben den ganzen Tag gefeiert, aber auch die ganze Nacht. Und Venedig ist ja sowieso schon wunderschön. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die sind da nachts lang gelaufen, überall standen Fackeln, alle waren kostümiert und maskiert und sind einfach durch diese wunderschöne Lagune im Fackelschein gelaufen und haben gefeiert. Das muss so eine wahnsinnige Atmosphäre gewesen sein. Ah, da bin ich wirklich neidisch. Da wäre ich gerne mal dabei gewesen. Einer, der aber dabei war, anders als wir, leider, war ein gewisser Giacomo Casanova. Der lebte ja im 18. Jahrhundert in Venedig. Also nicht nur in Venedig, aber da kam er her. Und genau zu seinen Lebzeiten, also im 18. Jahrhundert, erlebte der Karneval in Venedig so seine absolute Hochzeit. Also es war immer schon wild und verrückt und spektakulär, aber im 18. Jahrhundert war es wirklich richtig intens. Und zum Beispiel der englische Schriftsteller Joseph Addison besuchte den venezianischen Karneval Anfang des 18. Jahrhunderts und hat ihn wie folgt beschrieben. Zitat: Vom Karneval in Venedig ist überall die Rede. Die größte Zerstreuung bietet zu dieser Zeit hier die Maskierung, wie übrigens auch zu anderen Festen. Die Venezianer, von Natur aus festlich gestimmt, lieben es, sich in die Massen und Vergnügung derartiger Anlässe zu stürzen und dabei ihre Identität hinter Vermummungen zu verbergen. In der Tat sind sie ja vor die Notwendigkeit gestellt, Zerstreuung ausfindig zu machen, die der Natur ihres Wohnortes entsprechen und sie für die entgangenen Vergnügen der Landbewohner entschädigt. Diese Verkleidung eröffnet jede Gelegenheit für eine Unmenge an Liebesabenteuern, denn die Amuren von Venedig sind intrigenreicher als in irgendeinem anderen Land. Und das wird auch in ganz vielen anderen Quellen eben immer wieder beschrieben, dass in der Zeit es einfach gar keine Grenzen mehr gab, weil es so gerade auch sowas Liebesabenteuer und sonst was anging, weißt du, die Leute steckten ja sowieso hinter einer Maske, alle waren irgendwie anonym und ich glaube, das hat genau diese Feierei auch so entzügelt, enthemmt, sagen wir es mal so. Egal aus welcher Schicht du gestammt hast, weißt du, egal ob du ein armer Bauernjunge bist oder in Venedig wahrscheinlich dann eher ein Fischerjunge. Ich glaube, so viel Landwirtschaft gibt es nicht. Oder ob du jetzt ein reicher Fürst bist, alle waren gleich und alle konnten miteinander feiern und hatten denselben Spaß und es ist natürlich schon Wahnsinn. Und das macht Karneval ja eben auch aus. Aber interessant finde ich, dass das 18. Jahrhundert eben so die Hochzeit von Karneval war, also in der wirklich das Maximum am Spaß erreicht wurde, aber gleichzeitig auch das Ende erreicht wurde. Ganz gemäß eigentlich dem Motto, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Und dann würde ich sagen, Magda, erzähl uns doch mal was über das Ende von Karneval. Warum gab es das plötzlich nicht mehr?
Also dazu muss ich nochmal kurz zurückrudern und sagen, dass Karneval tatsächlich in Venedig nie wirklich richtig verschwunden ist. Also auch in den Zeiten, in denen wir heute denken, dass es verschwunden war, hat man immer noch im privaten Rahmen karnevalistische Feiern abgehalten. Also es wurden halt nicht mehr diese großen Massenveranstaltungen veranstaltet und die großen, diese großen Maskenbälle wie damals. Aber es war nie wirklich verschwunden. Weil, und hierzu muss man auch sagen, dass Karneval, Paulina hat es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, dass auch die Kriminalität durch die Masken und durch die Maskierungen sehr stark gestiegen ist. Deswegen wurde Karneval versucht, im Laufe der Zeit schon ein paar Mal zu verbieten oder einzudämmen zumindest. Und wenn wir aber tatsächlich vom Untergang des Karnevals in Venedig reden möchten, dann redet man in den meisten Fällen tatsächlich von der Eroberung Venedigs durch Napoleon im Jahr 1797. Und einmal ganz kurzes geschichtliches Background-Wissen dazu. Napoleon Bonaparte war zu dieser Zeit auf großer Europatour, wenn man so möchte, um das Französische Reich zu erweitern. A.k.a. er wollte natürlich seine frisch erlangte Machtposition als Kaiser Frankreichs durch möglichst viele Eroberungen untermauern. Und seine Seeflotte war tatsächlich aber gar nicht so groß. Also er hatte eine Seeflotte, aber vergleichsweise eine kleine. Und so hat er mit den Habsburgern gemeinsame Sache gemacht und hat einen Vertrag mit den Habsburgern geschlossen, dass sie ihn unterstützen und dass die Habsburger dafür im Gegenzug, Habsburger sollte uns auch ein Begriff sein von den letzten paar Folgen, you know, dass die Habsburger dafür im Gegenzug ein paar seiner Errungenschaften übernehmen dürfen. Weil wir wissen ja, die Habsburger, also Kaiser Franz Josef zum Beispiel, war ja auch unter anderem König von Lombardo-Venetien, wenn wir uns erinnern, ne? Und so kam das tatsächlich zustande. Und Napoleon warf der Stadt Verrat vor. Also er warf Venedig Verrat vor und entwarf ein Ultimatum, dem sich die venezianische Regierung aber nicht beugte. Also die haben gesagt so, ja, wo haben wir Verrat begangen? Ihr seid nicht im Recht und haben das einfach links liegen lassen. Und am 25. April 1797 eroberte dann eine französische Flotte die Markusstadt nach einem vorherigen Angriff tatsächlich. Die haben am 18. April schon mal Venedig angegriffen, wurden aber zurückgeschlagen. Und ja, durch diesen vorherig vereinbarten Plan Frankreichs und Österreichs lag dann die Verwaltung und Herrschaft der Stadt als Herzogtum erstmal bei den Habsburgern. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, die Regierung Venedigs hatte tatsächlich schon jahrhundertelang versucht, Masken und jegliche Art von Maskierungen zu verbieten und hatten aber nie wirklich die Mittel oder auch den Willen, dies tatsächlich durchzusetzen, da ja die Maskierung natürlich eine sehr, sehr angenehme Anonymität mit sich brachte, die auch natürlich der Oberschicht Venedigs sehr zugute kam und die sie auch sehr zu schätzen wusste und deshalb eigentlich nicht wirklich aufgeben wollte. Aber diese Kriminalität nahmen später Napoleon und auch die Österreicher später zum Anlass, wirklich schärfer dagegen vorzugehen, weil denen war es ja egal, was die Obrigkeit von Venedig dazu zu sagen hatte und wie gut sie sich unter dieser Anonymität verstecken konnten. Und haben tatsächlich aus Angst vor Attentaten und vor Angriffen da wirklich auch härter durchgegriffen. Und deswegen wurde da zu dieser Zeit, deswegen spricht man hier wirklich vom Untergang des Karnevals, wenn man so möchte, weil hier der Karneval wirklich zum ersten Mal hart dagegen vorgegangen wurde, sich zu maskieren, also nicht nur durch Masken, sondern auch durch Bärte oder Perücken oder Verkleidungen, also das wurde alles untersagt. Es kam nochmal so ein bisschen auf, es wurden ab den 1860er Jahren wieder versucht, ein bisschen neue Traditionen zu starten, neue Feierlichkeiten zu starten und wieder aufleben zu lassen, was vorher verloren gegangen war. Aber das hat sich nicht so sehr eingebrannt in die Gesellschaft. Also man hat das nicht so sehr wieder gut angenommen. Und dann kam natürlich auch noch Mussolini zu allem Übel, der dann 1930 nochmal sehr, sehr stark gegen Maskierungen vorgegangen ist. Und das, also das, diese Zeitspanne zwischen 1797 und 1976, erzähle ich gleich warum, das war so die Zeit, in der man immer sagt, da war der Karneval verschwunden. Wie gesagt, in privaten Rahmen haben natürlich trotzdem Feierlichkeiten stattgefunden. Aber auch das stirbt ja irgendwann aus, wenn man es nicht wirklich pflegt. Und im Jahr 1976, das habe ich gerade schon ein bisschen angeschnitten, da ist ein Film in die Kinos gekommen. Und zwar der Film Casanova vom Regisseur Federico Fellini, einem italienischen Regisseur, der auf den Memoiren Casanovas beruht. Und der Film war wirklich total schön, kann ich euch sehr empfehlen. Ich habe schon ein paar Ausschnitte reingeschaut. Die wurden tatsächlich an einigen der Originalschauplätze gedreht und sehr opulent ausgestattet. Also nicht nur das Setdesign, sondern auch die Kostüme, die Masken sind wunderschön und erregte natürlich seine Zuschauer zum Träumen an. Was man in den zwei Folgejahren definitiv auch an den Besucherzahlen Venedigs merkte, weil Venedig, muss man zu der Zeit sagen, war finanziell nicht sehr gut aufgestellt in den 1970ern. Und das regte natürlich die Politiker zu dem Gedanken an damals, dass man durch eine Wiederaufnahme oder ein Aufleben des Karnevals auch die finanzielle Situation Venedigs ein bisschen aufpolieren konnte. Also einfach diesen eingeschlafenen Tourismus zu dieser Zeit aufleben lassen können des Karnevals und somit halt Venedig wieder zu einem attraktiveren Urlaubsziel zu gestalten. Und 1979 dann letztendlich wurde dann nach Jahren der Abwesenheit des Karnevals von der Stadt große Feierlichkeiten bekannt gegeben und organisiert, die 10 Tage vor Aschermittwoch begannen. Also so wie wir es heute auch noch feiern tatsächlich in Venedig. Es wird 10 Tage vor Aschermittwoch begonnen und an selbigem, also am Aschermittwoch, die Fasnacht zur Ruhe gelegt oder der Karneval zur Ruhe gelegt für die Fastenzeit. Und tatsächlich einige Jahre schien dieses Modell auch zu funktionieren. Und mittlerweile ist es aber eher so, dass sich zwar viele Touristen über Karneval in Venedig aufhalten, aber ihr Geld, also das, was die Stadt gehofft hatte, passiert, dass die Touristen ihr Geld nicht in die Stadt stecken. Also sie buchen sich Hotels außerhalb der Stadt, sie gehen in Restaurants außerhalb der Stadt oder am Stadtrand. Also die Stadt Venedig hat finanziell gesehen theoretisch nur Ansehen dadurch erlangt, aber die finanzielle Situation wurde nicht unbedingt gebessert dadurch. Das ist, by the way, auch ein ganz ähnliches Problem, was wir auch in Mainz erleben. Kann ich ja schon mal so kurz anschneiden. Also wenn ihr über Fasnacht oder über Karneval in eine Stadt reist und wollt mit den Einheimischen dieses Fest feiern, dann auch nochmal hier, unterstützt einfach die lokale Wirtschaft, sucht euch ein lokales Hotel oder regional und sucht euch lokale Restaurants aus, vielleicht nicht unbedingt Ketten, wo ihr dann essen gehen könnt mit euren Liebsten. Das ist immer, ich finde, so kann man auch Fasnacht oder Karneval gut feiern. Aber ja, das ist tatsächlich ein Wunderpunkt in der Geschichte von Karneval, dass der Plan gut war, durch Karneval diese Stadt wieder ein bisschen aufleben zu lassen und das Ansehen wieder ein bisschen zu heben und die finanzielle Situation zu verbessern. Und ersteres hat auch funktioniert, aber die finanzielle Situation, naja, so, ne? Ja, also wie gesagt, wenn ihr über Karneval irgendwo hinfahrt, dann unterstützt einfach die lokalen Geschäfte, weil Karneval ist ja auch überall ein bisschen anders. Das haben wir ja vorhin auch schon ein bisschen angeschnitten. Köln ist wieder anders, Mainz ist wieder anders, Venedig ist wieder anders. Also überall hat man so ein bisschen ein paar Schmankerl, die es auch wirklich nur dort gibt. Und das kann man, finde ich, immer am besten erfahren, wenn man auch wirklich vor Ort in lokalen Hotels und in lokalen Unterkünften und Restaurants ein- und ausgeht. Aber an sich, also es wurden natürlich auch einige, ich habe ja schon gesagt, einige Traditionen wiederbelebt und so zum Beispiel auch der berühmte Engelsflug. Und das hat Pauline ja schon vorhin ein bisschen erwähnt. Genau, dass vom Campanile immer ein junges Mädchen herabgelassen wird an einem Stahlseil. Und dieses Mädchen wird tatsächlich vorher gewählt. Also da gibt es wie so eine Art Misswahl und dann wird dieser Engel gewählt. Und es gibt tatsächlich von so ein paar anderen Organisationen gibt es auch immer den sogenannten Rattenflug. Das ist so eine Konterveranstaltung dazu, weil Venedig ja schon auch für, also die Ratten sind ja so ein bisschen das, ich wollte gerade illegal, was ist denn das Wort, was ich eigentlich suche, sind ja so ein bisschen das unoffizielle Wappentier von Venedig. Eigentlich ist es natürlich der Löwe, aber man verbindet leider auch durch die Geschichte Venedigs sehr stark Ratten mit der Stadt. Und das ist so ein bisschen die Konterveranstaltung zum Engelsflug, nennt sich Rattenflug, bei der sich natürlich auch ein bisschen über das Treiben an Fasnacht lustig gemacht wird. Das ist eigentlich eine Satireveranstaltung, die immer wieder versucht wird, von der Stadt zu unterbinden. Ist aber bis jetzt noch nicht so richtig gelungen. Also das findet tatsächlich auch immer wieder statt. Und es gibt tatsächlich auch immer einen Kostümwettbewerb an Karneval in Venedig. Da werden immer verschiedene Kategorien ausgerufen, die einen Preis gewinnen können. Einmal natürlich originellstes Kostüm, traditionellstes. Das finde ich cool, dass es einen Platz für traditionellstes Kostüm gibt und schönstes Kostüm und unterschiedlichste Arten von Kostümen, die werden immer prämiert. Und da haben zum Beispiel auch schon Leute in der Jury gesessen wie Vivienne Westwood, was ich total cool finde, dass man wirklich hier auch versucht hat, international da zu arbeiten. Und ja, dadurch natürlich auch mehr Gäste in die Stadt zu locken. Also das ist natürlich immer eines der Hauptaugenmerke für die Stadt selber, dass man eben sehr, sehr viele Touristen zu dieser Zeit in die Stadt locken kann. Ja, so hat man eben einige Bräuche und einige Traditionen wieder aufleben lassen aus vergangenen Jahren. Aber das fand ich besonders cool, dass man eben hier wirklich so einen Kostümwettbewerb hat und da wirklich auch jeder mitmachen kann. Ja, also es gibt natürlich einmal diesen Höhepunkt des Engelsflugs natürlich und das ist aber ein weiterer der Höhepunkte, der immer mitorganisiert wird von der Stadt am Karnevalsdienstag. Ich muss mich mal so zusammenreißen.
Tja, da würde ich sagen, wir reden mal ein bisschen mehr über Masken und Kostüme. Also eines der wichtigsten und signifikantesten, herausstechendsten Merkmale des venezianischen Karnevals sind ja eindeutig die Masken. Das Wort Maske, wusste ich nämlich gar nicht, finde ich sehr interessant, kommt vom arabischen Maschara und heißt so viel wie Spaß.
Und Spaß hat man damit auf jeden Fall.
Die älteste Erwähnung einer Maske in Venedig stammt aus dem 13. Jahrhundert, also wirklich auch schon einige Jahrhunderte her. Und damals wurde eine Maske im Zusammenhang mit einem Zunftumzug erwähnt. Und man muss sagen, das hat ja Maske, aber diese... Magda hat es ja auch gerade eben schon gesagt, nicht jeder fand die Masken so spaßig und so toll. Also 1339 wurde das erste Mal versucht, die Masken zu verbieten. Denn, wie wir gerade eben schon gehört haben, das ist natürlich cool, wenn alle machen können, was sie wollen, weil sie anonym sind hinter der Maske. Aber die Stadtbehörden fanden das natürlich nicht so cool, wenn jeder machen kann, was er will. Weil dadurch natürlich wirklich die, also... Ich meine, ich weiß es nicht, 700 Jahre später, ob dadurch wirklich die Kriminalität zugenommen hat.
Keine Ahnung.
Aber so war auf jeden Fall die Wahrnehmung eben der Behörden und deshalb haben sie es versucht, es zu verbieten. Aber das hat einfach gar nicht geklappt. Also sie haben es jedes Jahrhundert praktisch ein paar Mal probiert zu verbieten.
Ja, aber ich kann es mir schon gut vorstellen, weil Venedig galt ja auch wirklich sehr, sehr lange als so die Hauptstadt des Glücksspiels in Europa. Und Glücksspiel war ja lange Zeit verboten. Also das muss man sich ja auch, das ist ja nicht wie heute, dass du in ein Casino gehst und machen kannst, was du möchtest, sondern das, also Glücksspiel war ja sehr, sehr lange illegal oder zumindest sehr, sehr in Verruf geraten. Und Venedig war eben die Hauptstadt des Glücksspiels. Also so weit hergeholt ist es, denke ich, nicht. Wahrscheinlich nicht so, wie wir das uns jetzt heute vorstellen, wenn man sagt, die Kriminalitätsrate ist sehr in die Höhe gestiegen. Also mit Sicherheit nicht um 300%. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere sicherlich sich hat verleiten lassen dazu, illegale Dinge zu tun, weil er sich natürlich im Schutz der Maske gewähnt hat.
Ja, ich meine, das ist nämlich genau auch der Punkt, dass Masken in Venedig nicht nur zur Karnevalszeit getragen wurden, sondern auch zu anderen Zeiten. Das hat sich immer ein bisschen verändert, wann das gemacht werden durfte und wann nicht. Also in jedem Jahrhundert war das ein bisschen anders. Aber man hat das eben auch außerhalb des Karnevals gemacht. Und davon haben natürlich auch viele normale Menschen profitiert, die, weißt du musst ja auch nicht immer gleich kriminell werden. Es ist ja auch einfach, wenn du zum Beispiel in der Oberschicht zu Hause bist, dann ist es ja sehr schön, auch einfach Dinge machen zu können, ohne dass dich jemand beobachtet. Das muss ja nicht automatisch was Verbotenes sein. Können ja auch ganz normale Dinge sein. Oder zum Beispiel, wenn du eben Schulden hast, zum Beispiel durch Glücksspiel, kannst du natürlich auch an all deinen Gläubigern einfach vorbeigehen, ohne dass sie dich bemerken. Und so Sachen. Also das hat halt schon Vorteile, dich hinter einer Maske verstecken zu können. Und diese Vorteile wurden auch sehr genutzt von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt Venedig. Und ich finde allein die Tatsache, dass immer wieder Verbote erlassen wurden, zeigt ja, dass die Verbote nichts gebracht haben. Denn wenn ein Verbot alle paar Jahre erneuert werden muss, dann scheint es ja nicht sonderlich viel Durchsetzungskraft zu haben. Und ja, so war es auch. Also das interessierte die Venezianer herzlich wenig, was der oberste Rat da entschieden hatte. Sie trugen ihre Masken einfach weiter. Basta. Und die Maskenhersteller waren in Venedig und sind es auch heute noch sehr, sehr, sehr beliebt. Also schon im 15. Jahrhundert hatten sie ihre eigene Zunft und Maskenmacher oder die Maschereri hatten auch ihre eigene Satzung schon seit dem 15. Jahrhundert. Sie gehörten übrigens zu der zur Malergilde, was ich sehr cool finde. Und die Maler unterstützten sie auch sehr bei ihrer Arbeit. Also die Masken, die da fabriziert wurden von den Masken, also von diesen Maschereri, die wurden dann ja auch von Malern hinterher noch verziert und künstlerisch gestaltet. Da hat man auch so zusammengearbeitet. Ah, das fand ich aber auch ganz interessant, weil das in vielen Artikeln auch gesagt wurde, dass diese Maskenherstellerei heute ja ebenfalls noch sehr beliebt ist. Aber leider, wie viele andere Dinge in der Welt auch, eben eher so ein Fast-Fashion-Masken-Ding entstanden ist. Also es gibt immer noch diese Maskenhersteller, die es nach alter Art machen, die das in Handarbeit machen und die sind natürlich auch gefragt und beliebt, aber dass halt viele Leute lieber so diese, ja, eben Fast-Fashion-Masken kaufen. Also eine Maske für wenig Geld, die man dann einmal benutzt und danach ist sie wieder weg vom Fenster. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich finde, wenn man schon zum Karneval in Venedig geht, dann sollte man diese Kunst, die dort eben auch gezeigt wird und zelebriert wird, sollte man dann auch wirklich wertschätzen. Weißt du, was ich meine?
Mm.
Und sollte sich dann eben auch eine richtige Maske holen, ja, von einem richtigen Maskenhersteller.
Da gibt's, also das ist ja so ein Markenzeichen auch von Venedig, diese Masken. Aber auch da gibt's in jeder Stadt, in der ihr Karneval, Fasnacht, wie auch immer feiert, da gibt's immer auch sowas wie so ein Markenzeichen wie die Masken. In Mainz ist es zum Beispiel das Zugplakettchen, das weiß ich. Also wenn ihr in Mainz zum Beispiel Fasnacht feiert dieses Jahr, unterstützt einfach den Mainzer Karnevalsverein und kauft zum Beispiel so ein Zugplakettchen oder sowas. Da freuen sich die Vereine immer drüber, wenn sie einfach auch ein bisschen Unterstützung erhalten. Das fließt natürlich alles wieder zurück in die lokale Gesellschaft einfach, also in die Vereine, nicht nur in den Karnevalsverein und somit sich halt auch in Venedig. Also das fließt ja alles wieder zurück in die Stadt, so gesehen. Ja, auf den einen oder anderen Weg. Weißt du, wie ich meine?
Ja, Steuern.
Ja, vor allen Dingen Steuern.
Wie nennt sich das, dieser Weg?
Ja, stimmt, das Wort ist mir gerade nicht eingefallen. Nein, genau. Aber also wenn ihr in Venedig seid, wenn ihr in Mainz seid, wenn ihr in Köln seid, in irgendeiner Fasnachts- oder Karnevalshochburg, erkundigt euch einfach vorher über das Treiben und die Traditionen. Und ich finde es auch immer interessant, andere Traditionen kennenzulernen und unterstützt es dann auch einfach, wenn ihr die Möglichkeit habt natürlich.
Auf jeden Fall.
Und die Zugplakettchen sind immer richtig süß in Mainz, das kann ich euch sagen.
Ja, das sagen wir immer. Also nach Möglichkeit immer lokale Sachen unterstützen. Und wenn ihr wirklich das Glück habt, beim Karneval in Venedig zu sein, geht zu einem regionalen Handel zu Maskenhersteller und holt euch eine richtig coole Maske. Also sollte ich jemals beim Karneval in Venedig sein, werde ich das auf jeden Fall machen. Aber jetzt schauen wir uns doch diese Masken und die Kostüme mal genauer an, würde ich sagen. Eine sehr, sehr, sehr beliebte Form der Maskierung war die Bauta. Und ich glaube, ich spreche es falsch aus, denn überall stand die Betonung, wäre das U, aber Bauta? Beides klingt komisch. Ich sag Bauta, ja, aber...
Da wusste ich auch nicht, wie man es aussprechen
ich
soll.
Ich bin mir auch nicht so sicher. Also Bauta, ich sag jetzt einfach Bauta.
Wir sprechen beide kein Italienisch zu unserer Verteidigung.
Ich nenne es jetzt einfach mal Bauta, aber falls man es falsch ausspricht, dann ihr wisst, was ich meine. Und diese Bauta-Maske, das ist eine weiße Maske, die das gesamte Gesicht bedeckt. Sie hat keinen Mund, das ist sehr auffällig. Aber das macht nichts, denn die Kinnpartie ist sehr, sehr stark gewölbt. Sehr stark nach vorne gewölbt. Und dadurch kann man auch mit Maske ohne Probleme sprechen, essen, trinken und alles, was das Herz begehrt. Also ich würde sagen, so dieser untere Teil sieht praktisch aus wie so ein Schnabel, der sich so nach vorne wölbt. Und heute verbindet man eben mit dem Begriff Bauta hauptsächlich diese Maske, aber eigentlich ist das falsch, historisch gesehen, denn es ist eigentlich so ein ganzes Set. Also einmal so ein schwarzer Umhang, der eben den Kopf und die Ohren, den Hals bedeckt und ursprünglich nannte man anscheinend diesen Umhang Bauta. Und auf dem Umhang, auf dem Kopf trug man dann noch einen Dreispitz, also einen Hut. Und diese Maske, die man auf dem Gesicht dann eben trug, hieß eigentlich Larve oder Lava. Da habe ich immer unterschiedliche Dinge gesehen. Einmal mit E, einmal mit A. Bin ich mir nicht ganz sicher. Und dazu trug man dann noch ein Cape, den sogenannten Tabarro. Und so war man eben komplett eingepackt. Also das Gesicht war maskiert, der Kopf war maskiert, der Hals, die Schultern, alles war unkenntlich gemacht. Man war also richtig eingepackt. Und die dadurch gewonnene Anonymität wurde eben auch außerhalb des Karnevals genutzt. Also die Bauta war wirklich so eine sehr beliebte Alltagsmaske. Und so hat zum Beispiel auch ein Mann, der uns bekannt sein dürfte, namens Johann Wolfgang von Goethe, am 4. Oktober 1786 in seinem Tagebuch notiert, als er gerade in Italien war: Es war mir die Lust angekommen, mir einen Tabarro mit den Appartenenzien anzuschaffen, denn man läuft schon in der Maske. Also sieht man, wir sind im Oktober, die Leute tragen schon alle Maske und da kann auch ein Johann Wolfgang von Goethe diesem Reiz nicht widerstehen. Und hat sich das ebenfalls gekauft.
Ja, das war auch bestimmt super cool. Also ich meine, ich stelle mir das ja dann immer so bildlich vor, wenn du so im 19., 18., 19. Jahrhundert so nach Venedig fährst und das gerade die Karnevalszeit und alle sind in diesen wunderschönen Masken und Kostümen verkleidet.
Das ist so cool. Also ich wäre so gern dabei gewesen. Also so ein Glückskind, dieser Johann Wolfgang von Goethe, dass er dabei war. Und ja, wie gesagt, also so wie er ja auch beschreibt, die Leute tragen auf der Straße eben die Bauta und Tabarro. Und bei vielen gesellschaftlichen Anlässen war das auch praktisch Pflicht, das zu tragen. Und auch in der Politik, denn dadurch wurde auch bei den Wahlen alles anonymisiert, weil keiner wusste ja, wer was wählt, was sehr praktisch war. Und was ich auch interessant fand, sowohl Männer als auch Frauen haben die Bauta getragen oder tragen sie auch heute noch. Und die offizielle Anrede für den Maskenträger lautete immer Signora Maschera, also Herrenmaske. Obwohl man, also du weißt ja nicht, ob Mann oder Frau dahinter steckt, aber es ist immer feminin, also die Herrenmaske, fand ich sehr interessant. Und die Bauta, wie gesagt, war eben sehr, sehr, sehr beliebt, sowohl im Alltag als auch am Karneval, ist auch heute noch beliebt. Beliebt war aber auch eine andere Kostümierung. Und zwar die des Pestarztes. Und ich glaube, die Maske, die kennen wir ja alle. Also mindestens im Geschichtsunterricht haben wir das schon mal gesehen. Das ist ja diese weiße Maske mit dieser ganz, ganz langen Vogelnase. Und auf dem Kopf immer dieser breitkrempige Hut. Und das war super beliebt. Also als Pestarzt sind sehr, sehr viele Menschen gegangen. Was ich ein bisschen makaber finde. Vor allem, wenn man sich vorstellt, das sind ja auch Jahrhunderte, in denen die Pest entweder noch nicht lange her ist oder auch noch gar nicht unbedingt vorbei ist. Also, naja, Geschmäcker sind verschieden, sagen wir es mal so. Bei den Frauen gab es noch eine weitere Maske, die sehr beliebt war, die aber in unseren Augen sehr problematisch ist und auch schon damals war. Die sogenannte Servetta Muta. Und sie hatte noch einen anderen Namen, Zamoretta Muta. Also, wenn ihr mal venezianischen Karneval, meinte ich, euch anschaut oder was dazu durchliest, dann werdet ihr sie meistens unter dem Namen Moretta finden. Aber diesen sehr problematischen Namen, oder man könnte auch sagen einfach racist AF-Namen, hat sie durch ihr Aussehen bekommen, denn die Servetta, wie wir sie nennen möchten, ist oval und besteht aus schwarzem Samt und bedeckt nicht das ganze Gesicht, also wenn ihr Fotos davon seht, wisst ihr, was ich meine. Es ist kleiner.
Sie geht so bis zu den Wangenknochen an der Seite. Genau, sie bedeckt so gerade mal die Augenbrauen oben, bis zu den Wangenknochen. Also, ja, das meint Pauline mit Oval. Also
genau, weil man muss sich vorstellen, normalerweise so Halbmasken oder so, die bedecken ja auch nicht das ganze Gesicht, aber halt in dem Sinne, dass sie zum Beispiel den Mund offen lassen oder so. Also nur bis zur Nasenspitze gehen. Aber die Servetta ist da echt nochmal so eine eigene Form, weil die bedeckt auch nicht das komplette Gesicht, aber sie bedeckt praktisch nur das Innengesicht und das äußere Gesicht bedeckt sie nicht mehr. Also sie sieht aus, als wäre sie in der Wäsche eingelaufen. So, sagen wir es einfach mal so. Und wird jetzt einfach nicht mehr aufs gesamte Gesicht passen. Und daher hat sie eben auch ihren Namen, weil sie so schwarz ist. Und Moretta ist eben ein italienisches, veraltetes Wort für dunkelhäutig. Und deshalb wollen wir dieses Wort hier nicht benutzen. Und für uns ist es einfach die Servetta Muta und Muta, also still, weil die Servetta keinen Mund hat. Und die Bauta, die wir ja zuvor kennengelernt haben, hatte ja auch keinen Mund, aber da war das ja kein Problem, weil die vorne so gewölbt war. Bei der Servetta ist das ein bisschen anders. Die ist nicht gewölbt und noch dazu hat sie auf der Innenseite einen Knopf befestigt. Und mit diesem Knopf nimmt man zwischen die Zähne und so hält man die Servetta fest. Also man hält sie im Mund. Und dadurch kann man natürlich nicht essen, nicht trinken, man kann nämlich nicht mal sprechen, man kann den Mund nicht öffnen, wenn man sie trägt. Und deshalb eben Muta, also man ist still. Und übrigens leitet sich diese Form der Maske von einem Sonnenschutz ab, denn im 15. Jahrhundert trugen französische Damen eine ähnliche Art der Maske, die eben vor Sonnenbrand schützen sollte. Und von dieser Maske leitete sich dann irgendwann diese Servetta Muta ab. Aber Ende des 18. Jahrhunderts ist die aus der Mode gekommen, also heute sehen wir die eigentlich gar nicht mehr. Und ganz ehrlich, sowas Unpraktisches. Wer findet so einen Quatsch? Also mal ganz im Ernst. Und ja, du kannst mir nicht erzählen, dass es dafür keine andere Lösung gegeben hätte, als sie zwischen den Zähnen zu halten. Aber das sind so die typischen, bekannten, historischen Masken. Wir lernen aber gleich nochmal ein paar kennen, denn ich gebe jetzt über zu Magda, die uns etwas zu Kostümen erzählen wird. Und da werden wir noch den einen oder anderen Satz zu Masken hören.
Yes, weil sehr, sehr viele Kostümierungen damals haben sich ja an die Commedia dell'arte angelehnt, was damals einfach die italienische Schauspielkunst war. Und ja, das sind ja diese, das kommt euch bestimmt auch bekannt vor, spätestens wenn ich gleich euch die ersten Charaktere vorlese, sagt ihr bestimmt, ach ja, sofort, das kenne ich doch. Und zwar ist die Commedia dell'arte ist eigentlich immer gleich aufgebaut. Und die Figuren und Masken daraus haben eben die Kostüme und die Masken im venezianischen Karneval sehr, sehr stark inspiriert und beeinflusst. Und die Figuren und Masken sind in zwei Gruppen eingeteilt. Und zwar einmal die Sani, das sind die Diener. Und einmal die Vecchi, das sind die Obrigkeit sozusagen. Und jetzt schauen wir uns natürlich gerne an, oder kurz mal an, wer so zu welchem Haus gehört. Und das meine ich jetzt mit, es wird euch bestimmt gleich bekannt vorkommen. Und zwar ist der erste und auch die bekannteste Figur aus der Commedia dell'arte, der zur Sani gehört, ist der Arlecchino. Und zwar besser bekannt als Harlekin, ist die deutsche Aussprache. Und jetzt klingelt es wahrscheinlich bei euch sofort, ah ja, Harlekin, okay, klar, kenne ich. Harlekin ist der bekannteste Charakter, habe ich ja gerade schon gesagt. Und ich glaube, sein Kostüm kennt ihr sicherlich auch alle. Das ist so ein bisschen hofnah, würde man es wahrscheinlich beschreiben. Also es ist immer oder sehr häufig dreifarbig. Einmal gelb, blau und rot.
Es hat so ein Flickenkostüm.
Genau, aus Stoffflicken hergestellt. Und aber immer sehr eng für die damaligen Verhältnisse. Also natürlich nicht heute stretchy Jeans hauteng, aber schon sehr eng anliegend.
Elastan war noch nicht erfunden.
Elastan gab es noch nicht in Venedig damals. Also das Kostüm, wie gesagt, sagt euch bestimmt allen was. Das sind ja auch so die typischen Fasnachtsfarben übrigens, die man auch in Mainz kennt. Weiß, gelb, rot und blau. Da kommt es auch so ein bisschen her. Und hat einen Gürtel um die Hüfte geschnallt, also nicht um die Taille, sondern ein bisschen tiefer liegend. Und daran hat er häufiger ein Schwert zum Beispiel, also ein Holzschwert oder ein Holzscheit befestigt. Oder einen Geldbeutel für seine Dukaten, die er sich erklaut. Und das ist auch so ein bisschen der Charakter von Harlekin. Also ist sehr hinterhältig, ist sehr auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Und zum Beispiel allein sein Name geht zum Beispiel auf Elechino zurück. Das ist ein italienisches Wort, ein altitalienisches Wort, was so viel bedeutet wie kleiner Teufel. Und das spiegelt sich natürlich auch voll in seinem Charakter wieder. Weil er ist immer so ein bisschen so eine tricksige. Also er hat sehr viele Tricks auf Lager, durch die er eben sämtliche anderen Charaktere in diesem Spiel und vor allen Dingen natürlich die Vecchios, also die Obrigkeit, austrickst und zu seinem eigenen Besten natürlich immer handelt, ist ja klar. Und die Maske von Harlekin kennt ihr mit Sicherheit auch alle, das ist auch eine schwarze Maske, die aber tatsächlich auch Gesichtszüge aufweist. Also es ist nicht so wie bei manchen anderen Masken, wie zum Beispiel der Bauta, dass sie einfach nur eine Nasenform zum Beispiel aufweist und Augenlöcher, sondern ist, oder halt, ich meine klar, die Bauta ist auch sehr auffällig geformt, kann man das so sagen. Aber bei Harlekin hat man zum Beispiel auch Andeutungen von Augenbrauen, man hat Andeutungen von Wangen zum Beispiel. Also sie hört oberhalb des Mundes auf und geht dann wie so ein Bikerschnäuzer die Form. Einmal am Mundwinkel nochmal nach unten bis zum Kinn. Das heißt, das Kinn an sich, das vordere Kinn liegt frei. Und der Mund und dann geht an den Wangenknochen entlang, aber die Maske trotzdem wieder weiter Richtung Ohr nach hinten. Also das ist so die typische Form der Maske des Harlekins.
Aber man muss halt auch sagen, dass es eine Halbmaske ist, wie die meisten Schauspieler, also genau, Theatermasken, was ja auch Sinn ergibt,
ja, damit ja, man klar. Also es gilt natürlich weiterhin als Halbmaske. Also die Wangenknochen sind bedeckt und die es geht natürlich bis runter an den Seiten zum Kieferknochen, aber der Mund ist frei und das ist nun mal eben ein typisches Merkmal für eine Halbmaske und macht ja auch Sinn bei einem Schauspiel. Also deshalb hat man ja sehr, sehr viele Halbmasken getragen, damals in Venedig im Karneval, weil diese ganzen Masken eben so inspiriert waren von den Masken, die man auf der Bühne gesehen hat. Und dann war es halt unpraktisch, auf der Bühne Masken zu tragen, die auch den Mund bedeckt haben. Dann kommen wir zu dem zweiten Charakter, der zu den Sanni gehört. Das ist der Brighella. Und das finde ich ganz witzig, weil Briga ist sozusagen abgeleitet vom italienischen Wort Briga, was so viel wie Mühe und Streit bedeutet. Also Briga ist so ein bisschen, er gehört auch zu den Dienern, aber er ist ein bisschen schlauer und gewitzter als Harlekin. Also zwischen diesen beiden Dienern ist Harlekin so ein bisschen der trotzdem Lebenslustige, der so ein bisschen immer halt so Learning by Doing und einfach nur so ein bisschen in den Tag hineinlebt und halt guckt, wo er sich Sachen zusammenmopsen kann oder wo er zu seinem Vorteil Situationen ausspielen kann. Und Brighella ist wirklich sehr intrigant, muss man sagen. Also von den beiden. Und er hat so ein bisschen so ein Kostüm, was an ein Bauernkostüm erinnert. Also ein sehr einfaches Kostüm aus sehr einfachen Stoffen gehalten. Und es soll so ein bisschen auf seine, ja, einfache Schlauheit hinweisen. Also er ist nicht so studiert schlau wie zum Beispiel ein Arzt oder ein Doktor, aber er hat so eine gewisse Schlauheit und eine gewisse Schleue, durch die er auch natürlich seine Obrigkeit sehr, sehr gut austricksen kann. Also Brighella ist einfach eigentlich der Schlimmere von beiden, wird immer so ein bisschen dargestellt, weil natürlich Harlekin auch ein bisschen durch seine akrobatischen Künste und durch seinen Witz auch irgendwie besticht. Und das ist eben bei Brighella nicht so. Also Brighella ist ein schon auch ernsterer Charakter, vor dem man sich sehr, sehr in Acht nehmen sollte. Und ja, er hat auch einen Gürtel, tatsächlich aber um die Taille, nicht um die Hüfte, an der er auch so ein bisschen ein Dolch manchmal befestigt hat oder ein Messer und eben auch eine Ledertasche oder ein Geldbeutel, um seine erstohlenen Güter irgendwo unterzubringen. Und die Maske von Brighella ist ein bisschen weniger bekannt als die von Harlekin, aber bestimmt kennt sie trotzdem der ein oder andere. Sie ist auch eine dunkle Maske, meistens mit ein bisschen mehr Struktur. Also Harlekins Maske ist glatt gegossen, mit diesen Formierungen in der Maske drin. Und die von Brighella ist ein bisschen mehr strukturreicher und sie hat tatsächlich auch einen ernsteren Gesichtsausdruck. Also Harlekin ist so ein bisschen, ja, man könnte manchmal fast meinen, dass er lächelt, also die Maske lächelt. Und bei Brighella ist das eben das genaue Gegenteil. Also er guckt entweder sehr streng oder manchmal auch sogar, also von gleichgültig bis streng ist alles dabei, aber eine fröhliche Maske ist es definitiv nicht. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Und als nächstes möchte ich euch zwei Charaktere vorstellen, die sehr ähnlich aussehen können, aber die tatsächlich auch genau wie Harlekin und Brighella sehr unterschiedlich sind. Und zwar einmal Pulcinella und Pagliacchio. Die sehen sich sehr ähnlich aus, sie tragen beide sehr weite Klamotten. Das Kostüm von Pulcinella sieht fast aus wie ein Nachtgewand, also ein etwas, ja, bis knapp über die Hüften reichendes Chemise und eine sehr, sehr weite Leinen- oder Baumwollhose. Sie tragen beide eine sehr markante Kopfbedeckung, die auch gleich aussieht tatsächlich. Und die Masken sehen tatsächlich sich auch ähnlich. Die Kostüme unterscheiden sich aber tatsächlich trotzdem an einem sehr markanten Detail. Und zwar ist das Kostüm von Pulcinella sehr, sehr einfach gehalten, habe ich ja gerade schon gesagt. Und das Kostüm von Pagliaccio ist hingegen ein bisschen extravaganter. Also wir haben bei Pagliaccio so ein paar Bommeln, die Knöpfe darstellen sollen. Das Kostüm ist auch sehr locker geschnitten. Die Ärmel sind immer überlang bei Pagliaccio, was ein wichtiges Merkmal ist und so ein bisschen für seine Tollpatschigkeit, für seinen Unnutzen steht, weil dann natürlich gehört er zur Gattung der Sanni, also zu der Dienerfiguren und kann natürlich, wem soll er dienen mit so langen Ärmeln? Also das steht so ein bisschen für diese Rolle. Und er ähnelt auch ein bisschen so einem Clown. Durch diese Bommeln vorne, die so ein bisschen Knöpfe imitieren. Er hat einen lockeren Mühlsteinkragen, wenn man das so sagen kann, um den Hals gebunden. Und ja, ist so, erinnert so ein bisschen an so ein Kostüm von einem Pantomime tatsächlich. Was ich sehr süß finde, by the way. Und das habe ich ja gerade schon gesagt, dass diese Charaktere sehen sich schon im Grunde ähnlich, wenn man sich nicht auskennt. Aber sie stehen für zwei verschiedene Sachen. Ich habe ja gerade schon gesagt, Pagliaccio steht so ein bisschen für Tollpatschigkeit und auch ein bisschen dumm. Und der andere Charakter, Pagliaccio, sehr liebenswürdig auf der Bühne erscheint. Also er ist sehr tollpatschig und ja, es kommt so ein bisschen, man möchte ihn einfach nur umarmen. Und Pulcinella ist auch tollpatschig und ein bisschen dumm, aber auf eine andere Art und Weise. Also Pulcinella ist so ein bisschen der Konterpol zu Pagliaccio, indem er einfach auch einfältig ist und ein bisschen, also auch tollpatschig, aber wirklich eher im Sinne von tölpelhaft. Also er ist nicht tollpatschig im Sinne von, dass er zum Beispiel sehr viel stolpert und nicht so richtig weiß, wohin mit sich, sondern er ist sehr, auch im Umgang mit seinen Mitspielern, sehr, sehr unangenehm einfach. Er ist gefräßig, einfältig, habe ich ja gerade schon gesagt, und auch einfach grob. Und das unterscheidet die beiden einfach so ein bisschen auch. Und das sieht man tatsächlich auch ein bisschen spiegelt sich so ein bisschen in der Maske wieder. Und zwar hat der Pulcinella eher eine Maske, die sehr streng auch wieder aussieht und sehr, seinen Charakter auch ein bisschen widerspiegelt. Also dieses Einfältige und dieses immer ein bisschen schon auch von oben herab behandelnde seiner Mitspieler, obwohl er zu der Gattung der Diener gehört oder der Figuren der Diener angehört. Er hat so ein bisschen so eine Vogelnase. Und Pagliaccio ist eher kindlich gestaltet, fast schon, wenn man so möchte. Also er hat so eine kleine Stupsnase und die Struktur der Maske ist auch wieder eher glatt. Und ja, daran kann man die beiden sehr gut unterscheiden, finde ich. Also ja, falls ihr euch immer gefragt habt, wie man die beiden auseinanderhält, that's how. Und dann haben wir natürlich noch eine ganz wichtige Figur, der Sunny, und zwar die Colombina. Und Colombina ist ein Mädchen tatsächlich. Die ist so ein bisschen so sehr munter und kokett und das spiegelt sich auch in dem Kostüm wieder. Also ihr Kostüm ist meistens sehr mit sehr viel Lagen und sehr viel Rüschen verziert, obwohl sie natürlich der Dienerschaft eher angehört. Natürlich einfach gehalten, aber im Rahmen der Möglichkeiten eben schon auch stark verziert. Sie hat eine Schürze immer an natürlich, um ihren Status nochmal zu verdeutlichen. Und sie spielt tatsächlich, wie ja auch der Harlekin auch, die anderen Diener, die wir aber außer dem Harlekin bis jetzt uns angeschaut haben, die haben eher einfarbige Kostüme. Colombina hat tatsächlich auch viel Farbe, also nicht viel Farbe im Sinne von viel verschiedene Farbe, aber ihr Kostüm ist definitiv farblich angelegt. Und sie ist die einzige Figur vor allen Dingen, die keine Maske trägt.
Aber das Irritierende ist, Colombina trägt keine Maske, aber wenn man sich heutzutage Karnevalsmasken in Venedig anschaut, gibt es eine Maskenform, Colombina. Und das ist diese Form, die wir auch alle kennen. Das ist diese Maske, die eben die Augenpartie bedeckt, die Augen natürlich dabei freilässt, selbstverständlich, aber die eben nur diesen Teil bedeckt. Und das gibt es ja einmal so zum Binden, also dass an der Maske rechts und links Bänder befestigt sind und dann kann man es am Kopf zubinden oder dass die Maske an einem Stab befestigt ist und man dann eben mit dem Stab sich das vor die Augen halten kann. Und diese Art der Maske heißt Colombina. Und ich fand es ein bisschen irritierend, weil Colombina ja eben keine Maske trägt. Aber ich habe dann irgendwo gelesen, dass das wohl nach einer der Schauspielerinnen aus frühen, frühen, frühen Zeiten benannt wurde, weil sie wohl auch die Colombina gespielt hat, aber dann eben wahrscheinlich auch noch andere Rollen. Und ihr Gesicht so hübsch war, dass sie das eben nicht durch eine ganze Maske bedecken wollte. Und dann eben diese Maske daraus entstanden ist, weil das ja mehr vom Gesicht zeigt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Ich habe das nur auf einigen Seiten gelesen. Aber es irritiert mich eben, weil die klassische Colombina aus der Commedia dell'arte ja eben keine Maske trägt. Aber nur damit ihr wisst, es gibt heutzutage diese Maskenform Colombina, die auch sehr bekannt und beliebt ist.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also aber ja, wie schon gesagt, also klassischerweise in der tatsächlichen ursprünglichen Commedia dell'arte trägt Colombina tatsächlich keine Maske. Ist die einzige auf der Bühne, die keine Maske trägt. Und ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass sie natürlich schon auch ein schönes Kleid trägt, aber trotzdem natürlich sehr einfach, weil sie eben meistens so ein bisschen so entweder eine Magd darstellt oder eine Köchin und ja, sehr selbstsicher ist tatsächlich und sehr, also sie nimmt so kein Blatt vor den Mund, ist sehr selbstsicher, lebenslustig, also das macht so ein bisschen die Rolle auch aus, was, ja, ich meine, ich finde Masken sind ja immer sehr ein beliebtes Element der Verstellung auch und deswegen passt es eigentlich zu ihr besonders gut, weil sie eben sich nicht verstellt und deswegen, das ist also natürlich nicht wissenschaftlich belegt, aber das könnte meines Erachtens nach so ein bisschen der Grund sein, warum Colombina traditionell gesehen keine Maske trägt, weil sie tatsächlich mit die einzige Figur ist auf der ganzen Bühne, die ohne jeglichen Hintergedanken handelt und auch redet. Harlequin hat einen Hintergedanken und die anderen Jungs, die haben alle einen Hintergedanken außer Colombina und deswegen macht es für mich auch irgendwie ein bisschen Sinn, dass sie keine Maske trägt, einfach weil sie die realste Figur auf der ganzen Bühne ist.
Aber ja, diese Charaktere der Commedia dell'arte, das sind eben so Kostüme gewesen, die hättet ihr vor ein paar hundert Jahren überall im Karneval in Venedig gesehen. Also die wurden sehr geliebt und sehr adaptiert und das waren eben so typische Karnevalskostüme damals. Aber es gab ja, glaube ich, noch andere, oder?
Ja, genau. Also der Dottore, das ist natürlich auch ein Charakter aus der Commedia dell'arte, aber generell auch ein beliebtes Kostüm einfach, dass man sich als Arzt zum Beispiel verkleidet hat oder als Anwalt. Also wenn man natürlich als Arzt sich verkleidet hat, hat man dementsprechend natürlich auch Accessoires mit sich herumgetragen, also entweder wirklich medizinische Geräte oder Gerätschaften oder so eine Tasche einfach, in der Gerätschaften drin sein könnten. Als Anwalt hat man immer so eine Tasche mit sich rumgetragen, so Akten und sowas. Und was ich tatsächlich interessant finde zu lesen oder interessant fand, waren das auch ganz einfache Berufe. Also ich meine Arzt oder auch so, das ist ja heute auch immer noch relativ beliebt, als sich als Arzt zu verkleiden oder als, keine Ahnung, als Chirurg oder so. Und dass man aber zum Beispiel auch damals so Verkleidungen hatte wie Angler zum Beispiel. Also Angler war ein sehr beliebtes Kostüm, dass man sich Fischerhosen angezogen hat, was natürlich sich in Venedig anbietet, weil da hat ja gefühlt jeder irgendwie sicherlich irgendwie eine Fischerhose im Kleiderschrank. Und mit einer Angelrute durch die Gegend gelaufen ist. Oder eben als Jäger. Und da hat man, das spielt so ein bisschen in diese Thematik rein, die wir vorhin ja schon angeschnitten haben, dass natürlich mit den Masken und mit dieser Unkenntlichkeit der Masken auch die Kriminalität gestiegen ist. Weil theoretisch hat zum Kostüm des Jägers natürlich eine Attrappe gehört, also ein Fake-Gewehr. Wie es heute natürlich auch gibt, diese kleinen Pistolen für kleine Jungs, wenn sie als Cowboy sich verkleiden und sowas, gibt es ja heute auch noch. Das gab es damals auch schon, so Attrappengewehre, die aussahen wie Gewehre, aber eigentlich nicht funktioniert haben. Aber das hat natürlich dazu verleitet, richtige Gewehre mitzunehmen und die dann im Zweifelsfall auch zu gebrauchen. Nicht unbedingt im Sinne von, dass man Leute damit erschossen hat, sondern damit, dass man Leute einfach damit bedroht hat. Und das war natürlich sehr, sehr gefährlich. Also das waren natürlich noch andere und natürlich, wie Pauline gerade schon gesagt hat, die Verkleidung des Pestdoktors, bei der man einfach dieses klassische, so einen klassischen schwarzen Umhang getragen hat, einen Dreispitz, so einen speziellen Hut und eben diese weiße Maske des Pestarztes. Was ich übrigens interessant fand, weil diese Masken haben, das wisst ihr bestimmt schon, aber für die, die es nicht wissen, die Masken hatten einen so langen Schnabel oder eine so lange Nase, weil man da damals Watte reingesteckt hat und mit ätherischen Ölen getränkt hat, um den Geruch, aber auch die Bakterien oder Viren oder so von sich fernzuhalten, um die nicht einzuatmen, by the way, falls ihr das noch nicht wusstet. Also auch heute gibt es ja, wie in jeglichen anderen Karnevalsformen, natürlich auch Leute, die sich als Arzt verkleiden oder als Löwe oder was weiß ich. Aber es gibt eben heute, im heutigen Karneval, diese ganz wunderschönen Masken, die aber nicht wirklich eine Bedeutung haben. Das sind meistens eine Basis von weißer Maske, die das ganze Gesicht bedeckt oder auch so eine Halbmaske und dann sehr, sehr schön verziert ist mit Glitzerpartikeln, mit Steinen, mit Bemalungen oder auch sogar mit Stoff an den Seiten. Ja, das ist in manchen Fällen, sieht es fast schon aus wie eine Blume und passend dazu dann natürlich das Gewand, aber das ist mehr so eine, ja, nicht mal unbedingt mythische Figuren, weil es gibt natürlich auch andere mythische Figuren, die tatsächlich einen Namen haben, sondern das ist so ein bisschen, es macht halt einfach sehr viel her und es sieht sehr schön aus, aber es hat nicht wirklich eine Bedeutung, diese Verkleidungen. Was ich eigentlich ein bisschen schade finde, weil, oder zumindest habe ich keine richtige Bedeutung rausfinden können, Was ich schade finde, weil ich meine, ich komme ja wie gesagt aus Mainz und da gibt es natürlich auch viele Garden und es gibt sehr, sehr viele ja, Leute, die am Fasnachtstreiben teilnehmen, wo man von außen auch manchmal denkt so, hä, warum laufen die so rum? Zum Beispiel die Schwellköp oder so sind ja ein sehr bekanntes Element in der Mainzer Fasnacht, aber auch die haben eine gewisse Herkunft und die haben eine gewisse Bedeutung. Und aber das war zum Beispiel, das hat mir so ein bisschen gefehlt bei den Kostümen, die man, also diese sehr eloquenten und sehr opulenten Kostüme, die man heute so ein bisschen kennt aus der venezianischen Fasnacht, dass sie nicht wirklich eine Bedeutung haben. Also es gibt Elemente davon gehen sicherlich auf die, also ich meine gerade die Maske an sich ist ja ein Element, was sehr, sehr verbandelt ist mit der venezianischen Fasnacht oder mit dem venezianischen Karneval. Aber die Verzierung der Maske oder auch die Form der Maske oder auch die Art des Kostüms hat nicht wirklich eine Bedeutung. Aber es sieht sehr schön aus.
Ja, das stimmt. Das sieht wirklich toll aus. Also das war jetzt mal so ein kleiner, aber feiner Überblick über die Geschichte des venezianischen Karnevals und über seine Masken, die Kostüme. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das war eine schöne Rosenmontag-Folge. Aber wir haben ja noch die Favorite Facts für euch.
Mhm.
Und jetzt musst du aber noch davor was sagen. Ich sag nichts, das ist peinlich.
Stopp, Pauline. Bevor wir natürlich zu den Favorite Facts kommen, die kommen sofort in einer Sekunde. Aber bevor wir mit den Favorite Facts gleich weitermachen, möchten wir euch nur noch mal darauf hinweisen, dass ihr natürlich gerne dem Podcast auf eurem Streaming-Portal des Vertrauens natürlich folgen könnt. Das heißt, ihr werdet sofort benachrichtigt, wenn wir eine neue Folge rausbringen. Das haben wir ja manchmal in letzter Zeit so, wo es uns einfach überkommt und wir einfach spontan Folgen rauswerfen. Rechts, links, oben, unten. Also damit ihr keine Folge mehr verpasst, dürft ihr uns gerne folgen. Und seit ein paar Wochen kann man natürlich auch auf Spotify auch Podcasts bewerten. Das heißt, wenn ihr auf Spotify hört oder natürlich auch auf Apple Podcasts, da ist es ja auch möglich, dürft ihr uns gerne ein paar Sternchen dalassen und eine Bewertung schreiben, wenn ihr das möchtet. Und uns natürlich auch auf Instagram folgen. Wir sind immer sehr aktiv auf Instagram. Da posten wir, weil natürlich auch ein Podcast ein sehr auditives Medium ist. Liegt natürlich in der Natur der Dinge, posten wir immer Bilder passend zu den Folgen auf Instagram. Also da dürft ihr uns auch gerne folgen und uns natürlich auch gerne Feedback geben und schreiben und mit uns in Kontakt treten. Da haben wir schon eine sehr, sehr coole kleine Community aufgebaut. Da dürft ihr natürlich gerne Teil dieser Community werden, wenn ihr das möchtet. So, und jetzt kann's losgehen mit den Favorite Facts.
Yay, sehr schön. Willst du anfangen?
Ja, und zwar, was ich sehr witzig finde, ich bin ja immer sehr interessiert an Bräuchen, die sich so entwickeln im Laufe der Zeit und überhaupt, was gibt's für verschiedene Bräuche in verschiedenen Städten und Landesteilen und wir in Mainz haben unsere verschiedenen Bräuche, in Köln und Düsseldorf gibt's wieder andere Bräuche und in Venedig gibt's zum Beispiel einen Brauch, den fand ich sehr interessant und zwar das Pyramidenbauen aus Akrobaten. Und zwar gibt es natürlich auch in Venedig, wie in allen Städten, verschiedene Stadtviertel. Und es gab tatsächlich in der Geschichte vom venezianischen Karneval, gab es verschiedene Wettbewerbe oder immer einen Wettbewerb, immer ein Karneval, an dem die verschiedenen Stadtviertel gegeneinander angetreten sind. Und zwar nicht nur irgendwo, sondern es wurden immer Bretter gespannt oder gelegt zwischen zwei Booten. Und diese Pyramiden wurden natürlich nicht am Festland gestapelt, das wäre ja langweilig, sondern es wurde ein bisschen schwieriger gemacht. Und die wurden auf diesem wackeligen, zwischen zwei Booten gelegten Brettern auf dem Wasser gestapelt. Und es gibt Überlieferungen, dass tatsächlich die höchste jemals gebaute Pyramide bis zu 8 menschliche Schichten betragen hat. Also ganz oben, der oberste Mensch war dann natürlich kein normaler Mensch, sondern also
kein normaler Mensch.
Kein normaler Mensch, war natürlich ein Junge meistens, also noch nicht ausgewachsen, aber der wurde auch immer sehr liebevoll Cimiereto genannt. Das bedeutet so viel wie Helmchen, finde ich sehr süß. Und ja, tatsächlich im Winter, das habe ich auch noch rausgefunden, im Winter 1788 wurde dieses Kunststück anstatt auf 2 Booten mit dazwischen gespannten Brettern auf der zugefrorenen Lagune dargeboten, was natürlich auch super gefährlich ist, bis zu 8 Menschen übereinander zu stapeln, weil natürlich dann das Eis auch hätte einbrechen können. Es ist zum Glück, so wie ich zumindest rausgefunden habe, nichts passiert. War natürlich trotzdem eine furchtbar wackelige Angelegenheit und nichts für meine Höhenangst. Aber ich fand diese Tradition oder diesen Brauch irgendwie interessant, weil ich meine, man kennt es natürlich, wenn du in verschiedenen Stadtvierteln wohnst, man hat immer so ein bisschen so nett gemeinte Rivalitäten zwischeneinander und das, ja, gibt es bei uns in Mainz tatsächlich auch so ein bisschen. Fand ich ganz interessant, das zu sehen, dass es auch in Venedig diese rivalisierenden Viertel gibt und wie sie ihre Kämpfe so ein bisschen austragen. Das finde ich immer ganz interessant zu sehen.
Das ist richtig cool. Und es zeigt ja auch eben mal wieder, wie crazy es damals im Karneval zuging.
Ja, wirklich. Also ich meine, venezianischer Karneval vor 200, 300 Jahren, oh mein Gott, ich wäre so gerne dabei gewesen.
Ich auch.
Das muss wirklich der absolute Kracher gewesen sein. Also
ich habe mir auch ein Buch zum Glück angeschaut. Also ich habe ja gerade keine Zeit, ein Buch zu lesen, weil ich lese ja gerade das Jackie Kennedy Buch. Ich bin beschäftigt. Aber dank der Recherche sind jetzt schon 2 Bücher auf meiner Leseliste gelandet. Und zwar habe ich noch nie die Biografie von Casanova gelesen. Das möchte ich jetzt nachholen, weil ich glaube, das ist einfach nur der Wahnsinn. Ich meine, der hat ja so viele Menschen kennengelernt und oh mein Gott, ich bin so gespannt. Und es gibt auch ein Buch, das beschäftigt sich mit dem Karneval in Venedig. Also das ist ein historischer Roman, das ist keine wissenschaftliche Abhandlung, das ist Fiktion. Aber ab und zu mag ich sowas, so historische Romane. Sehr selten, aber hin und wieder. Und ich glaube, das werde ich lesen, weil diese Atmosphäre, also wenn es gut geschrieben ist, ich weiß es ja noch nicht, ich sage euch dann Bescheid, wie es ist, ob ich es empfehlen kann, aber diese Atmosphäre, wenn die gut eingefangen wurde in diesem Buch, das würde ich sehr gerne lesen, also da würde ich mich gern drin vertiefen.
Ja, es klingt doch cool.
Aber mal schauen, also wenn es gut ist, sage ich euch Bescheid, wenn es schlecht ist, sage ich euch auch Bescheid und rate euch vom Kauf ab.
Wir sind gespannt.
Es könnte auch so eine zweite Podcast-Idee von uns werden, so ein Lesezirkel, in dem wir sagen, kaufen oder nicht kaufen.
Ja, Favorite Fact und Favorite Empfehlung. Was könnt ihr zu diesem Thema lesen, angucken?
Ja, weil das war ja auch mal so eine Idee, dass wir so einen virtuellen Bücherzirkel haben. Weißt du, dass man wie so ein richtiger Lesezirkel, dass man sich immer ein Buch aussucht und dann darüber redet. Aber weil man halt oft vor Ort nicht so viele Leute hat, die Bock darauf haben, dass man sowas halt einfach virtuell macht und sich Online-Leute sucht, die darauf Lust haben. Also vielleicht irgendwann mal, wenn Leute von euch Lust hätten auf einen virtuellen Lesezirkel. Sagt Bescheid.
Und ich meine, häufig liest man ja auch irgendwie zur Recherche mal in ein Buch rein zumindest. Also wir verlinken euch ja eh immer unsere Quellen in den Shownotes. Also ja, da können wir euch natürlich auch gerne dazu schreiben, ob sich dieses Buch, wenn wir eins gelesen haben zur Recherche, ob sich das lohnt und ob ihr das auch lesen solltet.
Ja,
das
weil manchmal lohnt sich es auch nicht.
Ja, kam auch schon vor. Auf jeden Fall.
Aber wie gesagt, wenn einer oder zwei oder drei oder vier von euch Lust hätten auf so einen virtuellen Lesezirkel, immer her mit euch. Darauf hätten wir nämlich sehr Lust. Aber naja, bleiben wir erstmal beim Favorite Fact, denn mein Favorite Fact geht ja über Weiberfastnacht, habe ich ja vorhin schon angeteasert. Denn vermutlich fand die erste Weiberfastnacht im Jahre 1729 statt. Damals hieß es natürlich noch nicht so. Aber man könnte schon sagen, das war das erste Weiberfastnacht, denn damals gab es Berichte über Nonnen im Kloster St. Mauritius, die in diesen Tagen eben in weltlicher Kleidung herumgelaufen sind, getanzt haben, abends sogar Kartenspiel betrieben haben und sich einfach den weltlichen Dingen irgendwie hingegeben haben, den weltlichen Spaß für ein paar Tage. Und da sagen eben viele, das ist so der Vorläufer von Weiberfastnacht im Jahr 1729. Fand ich irgendwie ganz süß. Feierst du denn Fasching, Magda? Feierst du Fastnacht, Magda?
Ja, wenn, dann feiere ich Fasnacht, bitte. Die Goldschmiedser Fasnacht. Nein, ich bin eigentlich auch kein großer Fasnachter, der groß am Mainstream-Treiben teilnimmt. Ich finde die Geschichte von Fasnacht und die historischen Bräuche, gerade bei uns in Mainz, da haben wir ja sehr viele Bräuche und sehr viel Geschichte in unserer Fasnacht. Und ich finde es super, super schade und deswegen feiere ich auch nicht so gerne Fasnacht, dass es heute echt manchmal sehr krass vergessen wird. Warum man Fasnacht eigentlich feiert und bei was es um Fasnacht eigentlich geht. Und ich finde, ich höre mich jetzt an wie eine 90-jährige Oma, wenn ich das sage, aber ich finde immer das Beste an der Sitzung. Es gibt ja die Mainzer Fasnachtssitzung, sehr bekannt, Mainz bleibt Mainz, kommt immer freitags vor Rosenmontag im ARD oder ZDF. Es wechselt manchmal, glaube ich, ne? Einmal so, ich bin mir gerade gar nicht sicher. wenn ihr die gucken wollt, um 20.15 Uhr, kann ich euch sehr empfehlen. Und ich finde immer, die besten Reden sind wirklich die, die wirklich satirisch sind, aber nicht unter der Gürtellinie. Es gibt manchmal Reden, und also Büttenreden, das ist ja das, was man bei Fasnacht, so ein Teil der Fasnacht sind die Büttenreden. Und die sind manchmal schon sehr unter der Gürtellinie, was natürlich leichte Lacher sind, aber ich finde, die wirklich guten Büttenreden, und deswegen, ich lege es euch sehr ans Herz, guckt euch, also es ist schon rum, ne? Kommt ja an Rosenmontag raus, die Folge. Nächstes Jahr, an Fasnachtsfreitag, guckt euch Mainz bleibt Mainz an. Es gibt sehr, sehr gute Redner in der Mainzer Fasnacht. Es gibt natürlich auch einige schlechte Redner. Oder nicht so gute Redner. Aber ich finde gerade die Mainzer Fasnacht, wir haben sehr, sehr viele gute Redner im Mainzer Karnevalsverein, im Mainzer Karnevalsclub. Also kann ich euch sehr empfehlen. Das ist meine persönliche Empfehlung. Aber persönlich bin ich kein großer Fasnachtsfeierer, nein.
Nee, ich auch nicht. Aber was ich immer sehr, 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 sehr geliebt habe, sind Faschingsküchle. Ich liebe es so, 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 so sehr. Und ich habe sie aber, also ich habe sie noch nie gekauft gegessen. Das hat immer meine Oma gemacht. Aber seit ein paar Jahren macht sie das nicht mehr, weil das ist einfach viel Arbeit für sie. Und ich glaube, dass es in meiner Familie niemand, also es hat schon geschmeckt, aber ich glaube, keiner war halt so verrückt danach wie ich. Und wenn jetzt noch ein paar mehr Leute voll Lust drauf hätten, würde sie es, glaube ich, machen. Aber für mich alleine ist einfach zu viel Arbeit. Deshalb macht sie es leider seit ein paar Jahren nicht mehr. Aber ich will sie mir nicht kaufen. Das ist einfach nicht richtig. Ich kann mich dazu nicht durchringen. Und jetzt habe ich mal überlegt, ob ich es dieses Jahr selber mache. Ich habe es noch nie, also was heißt noch nie? Ich habe früher als Kind oft meinen Großeltern dabei geholfen. Also habe ich mit meinem Opa das immer so ausgeschnitten, diese Rauten, und habe es dann meiner Oma gegeben. Und vielleicht mache ich das dieses Jahr. Vielleicht mache ich es dieses Wochenende. Also schaut mal dann am Montag oder Dienstag in unsere Story rein, ob ich es gemacht habe oder nicht. Die Auflösung folgt am Rosenmontag, ob ich Faschingsküchle gemacht habe.
Oh ja. Yeah. Oh, das habe ich dieses Jahr auch schon echt vermisst. Also bei uns muss man ja sagen, geht ja Fasnacht schon, die Fasnachtszeit beginnt ja am 11.11. traditionsgemäß mit der Stürmung des Rathauses durch die Narren. Das ist so die Eröffnung von Fasnacht bei uns meistens. Oder dieser fünften Jahreszeit. Und in der fünften Jahreszeit gibt es ja ein sehr beliebtes Gebäck oder eine sehr beliebte Teigware. Das nennt sich Kreppel bei uns. Viele nennen das Berliner oder Krapfen oder wie auch immer. In Berlin nennt man es Pfannkuchen. Richtig verwirrend.
Aber ich finde verwirrend, dass es so eine Spezialität ist, weil ich meine, Berliner gibt es doch immer. Mich hat es schon immer voll verwirrt. Das ist da nichts Besonderes.
Ja, die gibt es immer. Wobei man dazu sagen muss, gerade bei uns in der Gegend gibt es die hauptsächlich wirklich in der fünften Jahreszeit. Also ich habe auch schon, klar, nach Fasnacht gibt es auch noch Kreppel, aber in der fünften Jahreszeit ist es wirklich, glaube ich, neben Brot wahrscheinlich, das am meisten gekaufteste Gut in den Bäckereien. Und es gibt tatsächlich einen ganz witzigen Brauch auch bei uns, zwecks Gebäck, wo wir gerade schon bei Gebäcken sind. Wenn du so Fasnachtsfeiern auf dem Dorf hast, also früher war das noch vermehrt so, heute nicht mehr ganz so extrem, dann gab es immer, es war so ein bisschen wie der Dreikönigskuchen. Es gab immer Kreppel und die waren gefüllt, also Kreppel mit Fasnacht nennt man das bei uns, mit Marmelade oder Konfitüre besser gesagt. Und es gab einen Kreppel, der war gefüllt mit Senf. Und wer diesen Kreppel mit Senf gezogen hat, der hat auch was gewonnen meistens. Und meine Oma hat mal erzählt, dass sie einmal die Glückliche war, die diesen Kreppel mit Senf gegessen hat oder essen durfte oder gezogen hat. Und sie wollte aber, ich weiß nicht, was es zu gewinnen gab, es war auch irgendwas total Dummes, so typisch Dorffasnacht, wahrscheinlich ein Huhn oder so.
Ein Huhn, aber es ist doch halt nützlich. Nicht.
Ja, damals war es nützlich, aber es war ja auch so unangenehm und so peinlich irgendwie. Ich meine, klar, als so ein Teenager, da war sie vielleicht 15, 16, glaube ich, hat sie erzählt, da ist also was auch einfach peinlich. Und da wollte sie das nicht zugeben und hat diesen ganzen Kreppel gegessen mit Senf, weil es ihr so unangenehm war, dass sie die Gewinnerin gewesen wäre. Also, meine Oma, ja.
Süß. Hat der Knochen. Oh, sind Großeltern nicht die Besten? Die Vorstellung.
Ach, Großeltern sind die Besten.
Das ist voll süß, aber ich liebe auch so Traditionen. Aber ich hoffe, ihr seid alle gut gerüstet für die Fastenzeit. Ich persönlich bin mir noch gar nicht sicher, was ich faste. Ich überlege mir das jedes Jahr ein bisschen aufs Neue. Und dieses Jahr bin ich mir noch nicht sicher, aber ich habe ja noch eine Woche, also wir nehmen ja vor ein paar Tagen, also jetzt ist zwar Rosenmontag, aber eigentlich ist gerade noch ein anderer Tag, für uns zumindest, und deshalb habe ich ja noch eine Woche Zeit, mir das zu überlegen. Aber wir halten euch auf dem Laufenden, was die Fastenzeit betrifft und was die Fasnachtsküchle betrifft. Ich bin selber schon sehr gespannt, ob ich es machen werde oder nicht. Also bleibt dabei, bleibt auf dem Laufenden, schaut bei uns auf Instagram vorbei. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen.
Ja, es hat uns mega, mega viel Spaß gemacht. Also das war wirklich eine Folge, die wollten wir schon länger machen. Und nächstes Jahr zu Fasnacht gibt es dann die Folge über Kölner Karneval und Mainzer Fasnacht.
Da reden wir dann ganz ausführlich über die Geschichte von Fasnacht. Darauf freuen wir uns schon sehr, 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 sehr. Aber
da interviewen wir dann meine Oma, wie es war, den Senfkreppel zu essen.
Genau.
Das ist einfach süß.
So eine süße Idee. Frag schon mal an. Save sie schon mal für den Tag.
Oma, was hast du nächstes Jahr in Fasnacht vor?
Was? Warum? Ja, sehr schön. Dann haben wir auch schon mal was, worauf wir uns freuen können.
Auf jeden Fall.
Dann bis dahin, meine Lieben.
Mit verzüglichen Grüßen.
Tschüss.
Ciao, ciao. Hello!